Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlesene Fantastik. Ich bin Suse von Literaturschock und spezialisiert aufs Nächte durchlesen. Im Podcast unterhalte ich mich einmal im Monat mit ausgewählten Gästen über die Fantastik-Bestenliste und die Perlen der Fantasy, Science Fiction und Horrorromane. Und jetzt lass uns Nächte durchlesen. Heute habe ich mich mit Jürgen Seibold vom Podcast und Blog Hysterica getroffen und mich mit ihm nicht nur über die Novemberliste unterhalten, sondern auch über Sinn und Unsinn des Stempels anspruchsvolle Literatur. Seid gespannt und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen im Podcast zur fantastischen Bestenliste. Heute ist Jürgen bei mir und Jürgen, magst du dich mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
Wer bist du? Aber gerne doch. Also ich bin der Jürgen Seibold, wohne nördlich von München und bin Macher, Inhaber, Gründer von Hysterica.de.
Was ist denn Hysterica?
Hysterica ist eine Literaturplattform, die aus ganz anderen Grund entstanden ist vor langer Zeit. Also früher, als ich, glaube ich, 18 war oder sowas, also irgendwann Ende der 80er war das, lange ist es her, war ich großer Depeche Mode-Fan und war auch Mitglied bei einem Depeche Mode-Club. Der hat sich aber aufgelöst und dann habe ich einfach mit Hysterica einen eigenen gegründet und da eine Zeitung rausgebracht. Das wurde dann eine Musikzeitung, weil Depeche Mode nicht jährlich eine Platte rausbringt. Man muss ja irgendwas abliefern. Dann wurde es ein schönes Independent-Magazin mit einigen Ausgaben und habe dabei auch viele Bands kennengelernt. Und es fusionierte dann mit der Gothic von Jörg Kleutgen zur Gothic Hysterica. Und dann haben wir da auch noch 2 oder 3 Ausgaben rausgebracht. Und da musste ich aber aus finanziellen Gründen aufhören, weil damals Druckkosten, die haben mich einfach aufgefressen, obwohl es ziemlich angesagt war. Und dann habe ich gar nichts mehr gemacht, bis zum Zeitalter des Aufwachen des Internets, habe ich dann überlegt, ob ich nicht doch wieder irgendwas machen will und habe dann, glaube ich, 2003 bin ich dann online gegangen und wollte eigentlich erst über CDs sprechen, aber es ist ja immer so, dass man dann, sobald man einen Namen hat, wird man ja auch wirklich zugeballert mit neuen Veröffentlichungen. Und es wäre mir dann zu stressig geworden und deswegen dachte ich mir, mache ich halt Bücher, weil das auch so ein Steckenpferd von mir ist, viel lesen und dann kann man auch, wenn man zugemacht hat, darüber schreiben. Und so ging es dann los mit Hysterica als reine Literaturplattform für Fantasy, Horror, Science Fiction hauptsächlich und noch ein bisschen Thriller.
So hat das. Ah, du bist also so ein richtiger Fantastik-Fan auch. Ne?
Richtig, genau.
Da bist du ja bei uns an der richtigen Stelle. Du bist nämlich nicht nur einer der Köpfe. Ich glaube, ihr macht das zu zweit, Hysterica.
Nein, den Podcast machen wir zu zweit. Also Hysterica, die Webseite mache ich komplett alleine.
Ah, okay. Du bist nämlich in deiner Funktion als Jurymitglied auch heute hier im Podcast.
Ja.
Genau. So, die Liste steht soweit. Hast du schon einen kleinen Blick drauf geworfen auf unsere Bücher?
Ja, habe ich gemacht. Und ich bin wieder mal sehr erstaunt, dass es eine wunderschöne, abwechslungsreiche Liste geworden ist. Und von denen abgesehen, die ich noch nicht gelesen habe, glaube ich, muss ich einige noch nachholen. Ja,
ja? Hast du so ein bestimmtes schon ins Auge gefasst?
Also ein paar davon liegen bei mir sowieso schon vor. Darf ich da den Titel sagen? Ist ja noch gar nicht offiziell.
Doch, die Liste ist offiziell zu dem Zeitpunkt, wo auch der Podcast rauskommt.
Habe ich ganz vergessen. Das ist genau. Immer die Vorarbeit. Gell?
Also wir können uns austoben, ja.
Okay, ich hab bei mir schon liegen von Anthony Ryan Das Erwachen des Feuers. Und freue mich auch schon unwahrscheinlich auf das Buch, weil ich von dem vor kurzem eins gelesen habe, das ich nicht nominieren durfte für die Liste. Und zwar war das diese Reihe davor, Das Lied des Blutes. Und da war ich begeistert und habe, glaube ich, auch den zweiten Band schon da, weil ich wissen will, wie es weitergeht. und freue mich dementsprechend schon auf das Erwachen des Feuers, weil wenn er seinen Schreibstil so beibehält und eine gute Idee dahinter sich verbirgt, dann kann es fast nicht schlecht sein und es spricht ja auch die Liste dafür. Dann habe ich Markus Heitz Vedora, habe ich schon hier bloß noch nicht gelesen, da war ich noch zwiespältig, weil es ja, glaube ich, der zweite Teil einer Reihe ist. Ja, ich hoffe aber, dass es so geschrieben ist, dass man trotzdem einen guten Einstieg hat, weil ich jetzt ungern den ersten nachholen möchte. Aber so wie
Echt?
ich
Bist du
Markus.
nicht so, bist du nicht so einer, der dann der Reihe nachliest?
Früher ja, aber jetzt im Stresse der Fantastikbestenliste nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von Markus Heitz, der hat doch die Zwerge geschrieben, diese Reihe. Da habe ich, glaube ich, auch bei Band 2 angefangen und finde die Reihe super klasse, aber ich habe, glaube ich, den ersten immer noch nicht gelesen.
Oh, aber der erste ist auch gut.
Ich weiß, ja, das habe ich schon so oft gehört, ja.
Ja, das ist ja für mich so ein, oh Gott, da würde ich die Krise kriegen. Ich muss das wirklich in der Reihenfolge, auch wenn die alle Teile jeweils in sich abgeschlossen sind. Ich habe da so Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte. Ich muss das wirklich in der Reihenfolge lesen, ne?
Ja, so
Also,
geht
das
es mir auch. Das
geht
ist,
gar
ich
nicht.
fordere, ich forder deswegen auch keine Bücher an, die schon irgendwie Teil 2, 3, 4 sind. Das mache ich dann bewusst nicht. Jetzt, Vedora kam natürlich vom Himmel gefallen bei mir. Da, also ich hätte es nicht angefordert, eben weil es schon einen ersten Teil gibt. Aber
Ja.
manchmal.
Ich kann ja die Stadt der 1000 Treppen sehr empfehlen von Robert Jackson Bennett. Das
Aha.
ist auch, das ist ein erster Teil, lässt sich aber wirklich gut auch alleine lesen. Und ich finde die Hauptcharaktere, das ist eine weibliche Hauptfigur, ganz, ganz großartig. Also das ist wirklich ein ganz toller Fantastikroman, wo man auch so ein bisschen mitdenken muss und wo also nicht jetzt nur Popcorn, Kino, Kopfkino ist, sondern wirklich ja, leichte Unterhaltung, aber trotzdem was fürs Hirn. Echt toll.
Okay.
Wirklich
Ja,
ein
den hatte ich
toller.
schon oft im Blick, das Buch.
Ja.
Ich war mir nur noch nicht sicher,
Das ist wirklich
ja.
ganz großartig, ganz großartig. Ja. Und jetzt sehe ich gerade die drei Sonnen von Xixin Liu. Der ist ja aufgestiegen. Der war im Vormonat auf Platz 6 und wurde jetzt tatsächlich, wie wir das auch angenommen hatten in der Jury, von anderen Jurymitgliedern gelesen und dann auch nochmal so nominiert, dass der jetzt auf Platz 1 gerutscht ist. Hast du
Ja,
den schon
richtig.
gelesen?
Den habe ich schon gelesen, ja.
Den hast du gelesen, ja.
Richtig, den habe ich auch in diesem Monat nominiert. Ich glaube, das ist aber trotzdem ein schwieriges Buch. Es sieht man aber auch schon an der Beschreibung, die ja die gleiche ist wie letzten Monat. Es ist ein etwas anderes Buch, Science-Fiction-mäßig. Also es ist sehr ruhig, bewegt sich langsam und man merkt schon, dass es ein asiatisches Buch ist. Merkt man es ja deutlich. Aus China ist er, glaube ich. Genau, China ist es ja. Also das finde ich, merkt man schon, weil es ganz anders aufgebaut ist als diese westlichen Bücher.
Inwiefern dann? Also ich habe es noch nicht gelesen.
Ich glaube, also anders gesagt, es ist, glaube ich, es klingt schon sehr, sehr westlich, was wahrscheinlich der Übersetzung zu schulden ist, aber die Sprache ist trotzdem ein klein wenig anders und dadurch, glaube ich, scheiden sich die Geister bei dem Buch, weil es ist teilweise sehr wissenschaftlich, und bewegt sich in mehreren, nicht Welten, sondern es ist dann, mir ist es dann fast zu viel geworden, als sich der Protagonist in dieser Computerwelt befand, die eine sehr große Rolle spielt. Also der macht ein Spiel. Und zwar, wie heißt das heutzutage, wenn man jetzt Brille aufsetzt? Na?
Virtual Reality.
Ja, danke. Genau, ja, danke. Und das spielt eine sehr große Rolle. Das war mir in dem Buch sogar fast ein bisschen zu viel, weil da sehr weit ausgeholt wird, bis man dahin kommt, warum das eigentlich eine Rolle spielt. Ansonsten die ganzen Begebenheiten direkt in dieser in China auf diesem Berg, wo diese Forschungsstation ist, das wiederum fand ich atemberaubend, was da alles passiert ist. Also so ein bisschen anders. Ich glaube, dass es aber nicht jedem gefällt. Ich habe lange überlegt, als ich es gelesen habe, aber es hat mich trotzdem von Anfang bis Ende sehr gut gefallen. Also auf richtig so. Ich würde es nicht begeisternd sagen, weil da, ich habe es nicht gefressen, das Buch. Aber es hat mich auch nicht losgelassen. Eine ganz schöne Idee.
Ich finde es ganz interessant, weil wir gucken ja auch so ein bisschen, wie die Fantastik-Bestenliste so generell ankommt. Und es gibt auch in diversen Communities auch Diskussionen dazu. Und da war auch teilweise die Meinung, dass viele den Hype um dieses Buch überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne? Aber ich habe auch wirklich den Eindruck, dass das Buch die Geister spaltet. Ne? Entweder man liebt es oder man hasst es. Ne?
Richtig.
Aber
Aber
das
ich finde
spricht
auch,
ja auch
also
dafür, ne?
ganz genau, und deswegen sollte man sich da auch nie immer zu sehr festhalten. Weil wenn ich jetzt an die Fantastik-Bestenliste vom Oktober denke, da ist auf dem dritten Platz ein Buch, und zwar Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Das fand ich sehr interessant, dass das auf dritten Platz ist. Das ist eines der Bücher, das ich abgebrochen habe nach 100 Seiten. Und das sollte man sich halt auch immer vor Augen halten, dass auch wenn wir jetzt mehrere Leute sind, aber es ist dann eben bei uns ist es dann so ein Querschnitt verschiedener Meinungen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass jemandem das ein oder andere Buch in so einer Liste definitiv gar nicht gefällt oder er sich andere Plätze sich vorgestellt hätte oder sonst irgendwas. Aber es ist trotzdem jede Liste ein guter Weg, um neue Informationen zu bekommen, was man lesen könnte.
Genau, eben. Das ist ja auch, wir hatten das auch im letzten Podcast schon thematisiert, Diana und ich. Es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Urteil über alle Bücher, die da jetzt nicht draufstehen, weil, meine Güte, wir haben halt einfach nur für 10 Bücher Platz auf der Liste. Und es gibt so viele Neuerscheinungen, so viele hochwertige, tolle Bücher, fantastische Bücher, die da nicht drauf landen. Und das ist ja überhaupt gar kein, gar keine Aussage über diese Bücher dann, die dann nicht drauf landen, ne? Sondern einfach nur so quasi Lieblingsbücher von rund 16 Leuten, die gerne Fantastik lesen.
Genau, ja, richtig, ja. So soll es auch sein, ja.
Ja. Ich finde es auch interessant, also ich habe es ja gerade eben schon angerissen, in diversen Communities wird das gerne diskutiert. Und wir haben auch kurz diskutiert, wir haben ja eine Facebook-Gruppe für die Jury, wo wir solche Dinge auch ansprechen. Und wir beide haben deswegen den Entschluss gefasst, auch diese nächste Folge des Podcasts zu machen, weil wir so ein bisschen diskutiert haben, was denn überhaupt anspruchsvolle Fantastik sein soll. Ne? Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil jeder ja anspruchsvoll für sich ganz unterschiedlich definiert, ne? Hast du da irgendwie, was denkst du dazu?
Also ich glaube, anspruchsvolle Literatur ist ein unwahrscheinlich schwieriger Begriff. Vor allem glaube ich hier in Deutschland, weil wir sind ja also wir haben den Stempel, das Land der Dichter und Denker, was eigentlich ein Quatsch ist. Die ganze Fantastik, die war schon immer irgendwo auf so einer Seitennische und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, wenn man da irgendwas gelesen hat, dass ein Drachen auf dem Cover gehabt hat oder so, dann haben die Eltern immer gesagt, hey, jetzt liest doch nicht so einen Kram, das ist doch Blödsinn, o ohne zu wissen, dass das innerhalb der Buchseiten, der Buchdeckeln vom schriftstellerischen Können her genauso anspruchsvoll ist wie irgendein Krimi, Thriller oder einfach so ein Belletristikroman, weil ich finde, man sollte das nicht so auseinanderdividieren. Und wenn ich, ich nehme immer gerne einen Stephen King, weil von dem kenne ich jedes Buch, das ist für mich alles Literatur und anspruchsvoll. Es kommt aber immer auf die Person drauf an, die es liest. Weil der eine hat anspruchsvoll, weil er, weiß nicht, studiert hat sein ganzes Leben lang, der braucht natürlich andere Bücher als jemand, der gerade das Schreiben gelernt hat
Ja.
und oder das Lesen gelernt hat. Und ich glaube, dass es auch jetzt hat, wenn ich jetzt mich nehme mit dem etwas sobald man ein bisschen älter wird, ist es dann doch so, dass man sich nicht mehr so leicht auf Geschichten, die ganz einfach geschrieben sind, lässt man sich nicht ein. Man liest sie zwar ab und zu, weil man jetzt dann schneller liest und sich die Zeit einfach vertreiben will, aber man hat schon eine höhere Erwartung auf jeden Fall. Man sollte aber nicht immer zu viel hineininterpretieren, glaube ich. Und was ich ganz, ganz stark finde, deswegen sage ich vor allem in Deutschland, ich habe ja zwei Kinder. Mein Sohn ist 13, der kriegt einen Ausschlag, wenn er ein Buch sieht. Also der hat irgendwie allergische Reaktionen, sobald er ein Buch in die Nähe kriegt. Und meine Tochter frisst Bücher. Die liest wie ein Weltmeister. Motzt aber gleichzeitig, wenn ihr von der Schule ein Buch vorgeschlagen wird, weil die gehen beide aufs Gymnasium und da haben wir genau das Problem. Ich bin der Meinung, die Kinder sollten einfach zum Lesen animiert werden und nicht zum Lesen vom Nibelungenlied animiert werden, sondern wirklich was, was ihnen Spaß macht, weil es ums Lesen geht. Und Harry Potter ist ja auch sowas. Das wurde ja verteufelt von allen erwachsenen Leuten. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder dadurch zum Lesen gebracht worden sind, weil jetzt der Gruppenzwang auch noch dahinter war. Und das finde ich halt schon wichtig, dass man da lesen ist, das A und O. Und jeder sollte für sich selbst entscheiden, was anspruchsvoll ist und was nicht anspruchsvoll ist. Und ja, und so geht man halt vor. Und ich glaube, jeder, der gerne liest und viel liest, so wie wir zwei, da wissen wir sehr genau zu unterscheiden, was jetzt einfach nur ist für kurz mal zwischendurch lesen oder was dann einen schon ein bisschen mehr fesselt. Und ab dem Augenblick, glaube ich, befinden wir uns schon ein bisschen in der anspruchsvollen Literatur oder Fantastik.
Was mich jetzt auch zu der Frage noch so bringt, warum wollen wir denn überhaupt mit der Fantastik ins Feuilleton? Das ist ja so das große Vorhaben, auch was so ein bisschen hinter der Fantastik-Bestenliste steckt, die Fantastik ins Feuilleton bringen. Wir müssen uns schon auch fragen, hat sich das Feuilleton nicht langsam auch selbst überholt und oder ist es überholt? Warum wollen wir denn die Fantastik im Feuilleton? So richtig greifen kann ich das auch nicht.
Ja, so ganz, ganz festgreifen kann ich es auch nicht. Also die bisherigen Listen, die ich kenne, sind ja hauptsächlich immer, also die sie es leicht machen. Ich glaube, der Spiegel macht das zum Beispiel. Die haben nur so eine Verkaufszahlenliste, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, das ist ja schon mal relativ leicht und die würde ich auch nie als Maßstab nehmen, weil Verkaufszahlen sprechen nur für ein Supermarketing vom jeweiligen Verlag und heißt ja nicht, dass eine Qualität dahinter ist.
Ja,
Und da
Shades of
stehen wir
Grey.
auf einer, genau, da stehen wir auf einer besseren Linie. Bei uns ist es ja so, dass die Bücher von denen, die es nominieren, auch gelesen worden sind. Ganz unabhängig davon, was sich für ein Marketing dahinter verbirgt. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Leute, die unsere Bestenliste lesen. Ich lasse mich nicht zuballern von irgendwelchen Verlagen, sondern ich suche die Bücher, die jeweils in den letzten 12 Monaten herausgekommen sind, und wähle selbst aus, was mich interessiert und hoffe dann, dass es mir der Verlag schickt. Und lass mich aber nicht irgendwie durch, jetzt kommt hier ein Paket mit, weiß ich nicht, 20 Büchern und so, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil da, glaube ich, stehen wir schon drüber, wenn man so viele Bücher liest und schon drüber geschrieben hat. Und dadurch ist schon mal eine gewisse Qualität sichergestellt in unserer Liste. Und beim Feuilleton habe ich immer das Problem, also mich haben sie immer nie interessiert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich sie mal verfolgt habe, die Listen, dann waren das meistens immer reine Belletristikgeschichten. Also dadurch finde ich den Anspruch gut, dass wir mit der Fantastik da reinkommen. Und die nicht mehr so ein Randgebiet ist, was ja Quatsch ist, weil unwahrscheinlich viele Leute fantastische Literatur lesen. Gleichzeitig hatte ich aber immer das Problem, jedes Buch, das die vorgeschlagen haben, das würde ich nicht mal mit der Beißzange anfassen, weil da hat mich immer gar nicht. Ich glaube, die waren dann immer, da sind wir wieder bei dieser deutschen Tugend, die waren dann wieder so mit einem Anspruch gefüllt, dass es mir gar keinen Spaß machen würde, es zu lesen, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe. Ja, das ist auch, das habe ich auch ganz oft das Gefühl, wenn man so nach einem, die 10 oder keine Ahnung, die drei empfehlenswertesten Bücher deines Lebens. Und dann muss da unbedingt mindestens ein Klassiker auch genannt werden.
Ja, genau, ja.
Und ich habe dann auch oft das Gefühl, ja, ob ich da jetzt irgendwie Thomas Mann nennen würde? Eher nicht, nein. Da würde ich vielleicht Terry Pratchett und Cat Williams nennen. Keine Ahnung, ne? Also, das Problem habe ich auch. Deswegen, und ich glaube, es geht auch ganz vielen Menschen so, ne? Da jetzt vielleicht einfach, dass man da mal den Staub abpusten und der Fantastik zu neuem Glanz verhelfen. Das wäre schon ganz schön, das würde ich mir wünschen.
Ja, es hat vor allem immer noch, wenn ich jetzt bei meiner Generation bleibe, es hat immer noch diesen Ruf der Quatschliteratur. Also, weil halt sich irgendjemand was einfallen lässt, das auf irgendeiner Welt stattfindet oder weit in der Zukunft. Und ich glaube, dass dann auch der Film von Herr der Ringe hat einiges gebracht, weil den wurde querbeet angeschaut. Und nicht nur von denen, die das Buch kennen, hat wohl einiges geöffnet, aber trotzdem ist es noch schwierig. Und dann muss man aber noch auseinander dividieren. Es gibt Leute, die können mit Fantastik nichts anfangen, weil die, hätte ich beinahe gesagt, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, aber das tun wir auch, aber die geistigen Probleme haben, in andere Themen zu switchen. Die gibt es auch, aber die kann man ja dann ausklammern. Und die können sich ja dann bei Krimis und bei Sachen, die in der realen Welt stattfinden, auch festhalten. Das ist ja okay. Gibt ja genug auf dem Markt.
Ja, ich find auch diese Grabenkämpfe immer ganz albern.
Ja.
Also da schauen die Klassikerleser auf die Krimileser herab, die Krimileser auf die Fantastikleser, die Fantastikleser auf die Liebesromanleser und die Sachliteraturleser, die schauen auf alle anderen herab, weil die alle Arten von Belletristik für Eskapismus halten. Das ist so albern.
Richtig, ja, ganz genau.
Insofern, ich sag ja, ich bin ja froh, dass Menschen lesen und wenn sie nicht lesen wollen, dann sollen sie es halt bleiben lassen. Ne? Also das ist auch nicht schlimm. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.
Ganz genau, ja, richtig. Ja. Wobei ich jeden Tag in der U-Bahn fahre und ich bin froh, dass ich lese, weil ich sehe auch viele, die nur aus dem Fenster schauen und das ist in der U-Bahn ein bisschen eintönig.
Ja, das kommt drauf an, wo
Und
man durchfährt, glaube ich.
genau, ja. Und da wundere ich mich dann schon immer ein bisschen, weil bei mir ist die halbe Stunde eben dann auch noch sinnvoll genutzt. Aber muss jeder für sich selber wissen, ja.
Je nachdem, wie häufig da dann die U-Bahn-Haltestellen kommen, dann gibt es vielleicht dann doch
Genau, ja.
häufiger was zu sehen. Aber du hast schon recht, ja, das ist nur in die Dunkelheit gucken, das wäre jetzt auch nicht so meins. Mich würde jetzt tatsächlich noch interessieren, was hast du denn für Bücher für die Liste diesen Monat gelesen? Sonst noch so, was du nicht nominiert hast? Vielleicht.
Ich habe sehr viele Bücher gelesen, seitdem ich jetzt in dem erlauchten Club der Jury-Mitglieder drin bin. Ich gehe momentan so vor, dass ich eine Excel-Tabelle auch habe und dann auch querbeet über die Zeiten gehe. Und habe dadurch welche schon gelesen, bei denen ich auch weiß, dass ich sie demnächst nominieren werde. Aber ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl an Büchern nominieren und man muss ja auch überlegen, welches ist jetzt gut, besser als das andere. Ich kann zumindest schon einige Sachen empfehlen. Mir ist auch aufgefallen, jetzt muss ich mal in die heutige Liste schauen, ich habe da einige drin, die kommen noch von mir, das stimmt. Einige waren noch in der Diskussion, die jetzt doch nicht in der Liste drin sind, bei denen ich aber weiß, dass sie dann wahrscheinlich dann vielleicht haben sie dann Glück das nächste Mal oder das übernächste Mal, weil sie von mir nominiert werden. Aber gelesen habe ich querbeet über die letzte Liste und die jetzige Liste hinaus habe ich zum Beispiel noch, also ich muss ja dann sagen, was vielleicht noch relativ gut ist, weil ich habe auch einige, die nominiere ich definitiv nicht. Ich glaube, Tote Götter von Fay Hill vom Amrun Verlag fand ich sehr interessantes Buch. Weiß ich noch nicht, wie hoch ich es einstufen wollen würde. Da denke ich noch drüber nach, weil ich da beim Buch immer ein bisschen hin und her gerissen war. Dann habe ich von Markus Heitz auch das Teufels Gebetbuch. Das ist jetzt vom März, glaube ich, so viel ich weiß. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Was ich definitiv nominieren werde, ist Alle Vögel unter dem Himmel von Charlie Jane Anders.
Das ist ja vom Cover her, denke ich immer die ganze Zeit, das ist eher so ein Liebesroman, oder?
Ja, und zum Glück war's das nicht, weil dann wäre ich raus
Also ich mag
gewesen.
Liebesromane, aber ich deswegen habe ich jetzt echt überlegt, soll ich das jetzt für die Fantastikliste mir mal anschauen? Aber du würdest es empfehlen, ja?
Ich hätte es mir, sagen wir mal so, das ist wieder so ein Klassikerbuch, ich hätte es mir nie gekauft. Und ich fand das ganz witzig von Fischer Tor, dem Verlag. Als wir wir hatten ja eigentlich relativ wenig Zeit, als dann die Jury stand und wir uns dann für den Oktober schon mal Gedanken machen mussten. Glücklicherweise war ich im Urlaub und kurz vorher habe ich dann ein paar Verlage angeschrieben und Fischer hat mir einiges vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Und dann hat sie freundlicherweise so ein paar Sachen dazu geschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es halt mal elektronisch, weil ich jetzt eh in Urlaub fahre. Und ich gebe zu, ich hätte es mir nicht gekauft, aber mir hat es super gut gefallen, das Buch. Ist auch eine kleine Liebesgeschichte. Ich glaube, es liegt auch daran, weil das Jugendliche sind und Kinder und Jugendliche, die irgendwas erleben und dadurch so den Tritt in das Erwachsenenalter machen, solche Sachen finde ich eigentlich, seit ich es gelesen habe damals. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Seitdem mag ich sowas total gerne, weil da kann man immer ziemlich viel eigene Erfahrung wiedererkennen. Und weil die spielt auch viel mit der ersten Liebe, da ist natürlich schon eine kleine Liebesgeschichte dabei, aber gleichzeitig ist sie eine Hexe und er ist derjenige, der eher der wissenschaftliche Typ ist. Und das gibt sich ganz witzig die Hand in dem Buch. Also fand ich ganz spannend. Und dann kamen noch einige. Also Rebellion von Michael J. Sullivan, unglaublich klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann kommen, also das sind so die, die ich ganz großartig finde. Das Arkadia-Rätsel vom Andreas Brandhorst fand ich großartig. Ich weiß jetzt gar nicht, das hatten wir, glaube ich, sogar drin jetzt letztens, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich glaube, das ist der zweite Omni-Teil, ne? Der war drin.
Ja, genau, ja, der war drin, genau. Dann von John Quinne, oder das müsste er heißen, glaube ich, Macht, die Getreuen und die Gefallenen, Teil 1. Da lese ich jetzt gerade Teil 2 schon. Wobei ich Teil 1 besser finde nach jetzigem Stand. Und Das Erwachen von Andreas Brandhorst fand ich auch ganz gut. Aber da bin ich noch am Überlegen.
Ich habe
Und man quält sich halt durch eine Vielzahl an Büchern. Also, was heißt, durch manche quält man sich dann auch.
ja, also da muss ich sagen, wenn ich mich nach 100 Seiten noch quäle, dann breche ich auch ab. Ne?
Ich auch
Also
mit. Ja,
das
ich
ist,
auch.
da quäle ich mich dann auch nicht mehr weiter durch und dann wird es halt auch nicht nominiert. Also ich habe ein ganz herausragendes Buch gelesen, das möchte ich unbedingt auch noch als Tipp allen ans Herz legen. Das hat es leider nicht in die Liste geschafft. Und hat auch keine Chance, nochmal nominiert zu werden, weil das jetzt rausfällt vom Erscheinungsdatum her. Das ist von Naomi Novik, Das dunkle Herz des Waldes heißt das, glaube ich. Moment, ich muss jetzt gerade mal recherchieren, ob ich dann den Namen richtig genannt habe. Das dunkle Herz des Waldes, genau. Das ist im CBJ-Verlag erschienen, was eigentlich ein Jugendbuchverlag ist. Und ich finde, es ist zwar schon auch, können das Jugendliche lesen, aber das ist so, teilweise so düster und gruselig und auch komplex, dass es ohne weiteres auch Erwachsene in den Bann schlagen wird. Es geht da um auch wieder eine starke weibliche Hauptfigur, wie generell auch das Buch nur von starken weiblichen Charakteren nur so strotzt. Also das ist echt unglaublich. Die Frauen da drin, die gehen ihren Weg und die lassen sich nicht von den Männern retten. Und es gibt Frauen, die einfach absolut abstoßend sind und dann trotzdem aber auch nicht nur abstoßend, sondern auch eine Begründung für ihre Verhaltensweisen dann auch geliefert werden, ne? Und es ist also nicht alles schwarz und weiß und es hat alles Ecken und Kanten und es ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Buch. Ich sag vielleicht, worum es geht. Es geht um Agnieszka, die wohnt in einem Tal, in einem Dorf, was an einen dunklen Wald anschließt. Und in diesem dunklen Wald, da gehen ganz böse Dinge vor. Wer diesem Wald zu so nahe kommt, der wird dann verschleppt und kommt dann komplett verändert wieder zurück, wenn er Glück hat. Wenn er Pech hat, bleibt er auf ewig verschwunden. Und alle 10 Jahre kommt ein Zauberer, der quasi ein Mädchen auserwählt, was er dann zu sich nimmt und in seinen Turm dann aus irgendwelchen Gründen. Und die Agnieszka, die rechnet gar nicht damit, dass sie da auserwählt wird. Und weil sie halt kein besonderes Mädchen ist, ne? Sie sieht durchschnittlich aus und ihre beste Freundin ist wunderschön und alle machen sich eigentlich darauf gefasst, dass sie, also die beste Freundin auserwählt wird und das ist eben dann doch nicht der Fall. Und sie muss dann zu diesem Zauberer und mit ihm in diesem Turm kommt sie dann so nach und nach hinter dieses Geheimnis des dunklen Waldes und es ist wahnsinnig spannend, dieses Buch. Und wie gesagt, ganz, ganz tolle Figuren hat die Autorin da gezeichnet. Ich würde das wirklich jedem ans Herz legen. Und also ich konnte fast nicht mehr aufhören, dieses Buch zu lesen. Das ist ganz, ganz großartig. Genau, das war so mein Highlight. Ja, genau. Ansonsten.
Wie lange kannst du dir eigentlich merken, was in den Büchern alles passiert ist?
Eigentlich gar nicht so lange, nur bei wirklich ausgewählten Büchern. Und bei dem, das ist halt wirklich so ein, das hat mich völlig mitgerissen, dieses Buch. Also, das ist tatsächlich eines meiner absoluten Jahreshighlights 2017 jetzt gewesen. Und ich hoffe, ich kann mich auch im nächsten Jahr noch so gut dran erinnern, weil das Buch verdient es wirklich. Genau. Ja, aber also ohne die Fantastik-Bestenliste hätte ich das wahrscheinlich nicht entdeckt, ne? Also ich war da auch anfangs so ein bisschen skeptisch, dachte, naja, gut, Jugendbuch, ich lese zwar gerne Jugendbücher, meistens sind die halt aber dann doch für mich zu jugendlich. Ne? Ich bin halt jetzt auch schon 42, da ist befasst man sich nicht so mit diesen Coming-of-Age-Geschichten, so diese Sachen. Ne? Und das geht mir meistens auf die Nerven mittlerweile, aber das ist eben bei dem Buch gar nicht so. Ne? Kann ich sehr empfehlen.
Ja, das ist. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt von vorhin. Das ist dann halt eben genau der Unterschied, weil sich der eigene Anspruch quasi
Ja.
ändert.
Aber das ist auch schön, weil unsere Jury ja auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, ne? Also da wird
Genau, ja.
eigentlich alles abgedeckt, so habe ich das Gefühl.
Richtig, ja. Und es gibt doch ausreichend Schnittpunkte, was es schön
Ja,
macht, ja.
absolut. Also ich muss jetzt noch mal schnell einen Blick auf die Bestenliste werfen. Nevernight, das steht ja jetzt auch zum zweiten Mal auf der Liste, war auch im Vormonat auf Platz 2. Jetzt auch wieder.
Das fand ich auch richtig, richtig klasse,
Ja,
dieses
das habe ich
Buch.
noch
Ja.
nicht gelesen. Das liegt aber hier schon parat. Das muss ich unbedingt lesen. Und von dem gleichen Autor mit einer Co-Autorin, Amy Kaufmann, steht da auch nochmal auf der Liste mit Illuminae. Hast du das schon gelesen? Willst du es lesen?
Nein, da habe ich nur die typische E-Mail-Newsletter-Werbung gesehen und habe, glaube ich, auf dem Verlag oder beim großen A, glaube ich, mal reingeklickt. Und war mir noch unsicher, ob ich das lesen wollen würde, aber jetzt ein bisschen reizen tut es
Ich
mich
glaube,
schon,
das ist
ja.
auch ganz spannend, weil ich habe da auf der Buchmesse reingeschaut und das ist ja auch wieder so
Ja.
wunderschön gestaltet, ne, innen. Also das ist schon alleine das Buch ohne den Inhalt zu kennen, ist ein Kunstwerk, habe ich das Gefühl. Ne? Also das finde ich dann auch immer ganz spannend. Ja, ansonsten freue ich mich auch über Der Drachenjäger von Bernd Perplies, ne? Da freue ich mich auch, dass der es auf die Liste geschafft hat. Ne?
Ja, den habe ich noch auf meiner persönlichen Leseliste. Ja, den will ich unbedingt auch noch lesen.
Und ganz witzige Anekdote, Kai Mayer ist auch drauf, auf Platz 9 mit Die Krone der Sterne. Witzig deshalb, weil er wohl auf der Buchmesse zu irgendjemandem gesagt hat, wen er was er tun muss oder irgendwie um seine anderen Bücher. Da hat er ja jetzt momentan noch so eine andere Serie am Start. Ich weiß gar nicht, wie die heißt gerade mit Bücher über Bücher Serie. Und da meinte er wohl, das sollte noch mal jemand nominieren. Das sollte eigentlich auf die Liste kommen. Und jetzt hat er es halt eben mit dem Buch geschafft. Ne? Die Spur der Bücher ist es wohl. Ne? Ich denke, er freut sich auch darüber, dass es da drauf geschafft hat. Ne? Und
Ja, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt Bernd Perplies nehme und Kai Mayer, wenn ich mich an die Diskussionen in der letzten, also ich habe auch so ein bisschen im Internet geschaut, was die Leute über die Fantastik-Bestenliste sagen, nur so rein Interesse halber, habe mich aber nirgendwo eingeklinkt. Es gibt ja immer so mal von für und wider zu einem Buch, das ist persönlicher Geschmack, aber es gab auch Stimmen, dass keine deutschen Autoren drin sind. Hat sich jetzt, was natürlich in der Natur der Sache liegt, hat sich jetzt relativiert und zwar einfach nur, weil wir Jurymitglieder einfach lesen, was wir gerade lesen wollen, uns nicht beeinflussen lassen und entweder hat man Glück oder derjenige hat Glück und es fällt einem ein guter deutscher Autor in die Hände oder eben nicht, weil ich gucke da ehrlich gesagt gar nicht drauf. Ich lese, was mich gerade interessiert und achte da auch höchstens noch drauf, dass ich nicht ein Fantasy-Roman, in dem ich in eine Welt eintauche, lese und dann gleich einen anderen, weil dann komme ich manchmal durcheinander und nicht mehr richtig raus. Da versuche ich dann das Genre zu wechseln, weil sonst fehlt mir so die Beurteilungsmöglichkeit. Aber dadurch merkt man, so eine Liste lebt einfach. Und ich glaube, dass für jeden dann immer was dabei ist. Gleiches trifft auch, glaube ich, auf den zweiten Vorwurf zu. Wir hatten relativ wenige unterschiedliche Verlage oder sagen wir mal diese berühmte, ich glaube, es waren viele Fischer-Tor-Bücher in der Oktoberliste. Jetzt sind wieder einige von denen drin, aber das liegt, glaube ich, hauptsächlich in der Natur der Sache, weil die natürlich da sehr breit aufgestellt sind und nicht heißen soll, dass wir die irgendwie jetzt präferieren oder sowas, sondern das liegt einfach nur an dem, was man alles so der Reihe nach
Ja,
reintut
genau.
an.
Also ich finde, also da muss ich dich jetzt tatsächlich korrigieren kurz. Auf der letzten Liste waren es
Okay.
vier deutsche Autoren. Es war einfach,
Okay,
es war
gut. Dann habe ich es im Podcast, glaube ich. Irgendwo habe ich es gehört, dass.
genau, also
Oder ihr habt über Frauen geredet,
ich
oder?
glaube,
Kann das
Frauen
sein?
waren es. Ja. Es waren wenige Frauen, aber vier deutsche Autoren. Andreas
Okay.
Brandhorst war drin, dann das Autorenteam TS Orgel und Daniel Ilger und Dietmar Dath waren
Ah, okay, gut. Dann nehme ich alles
letztes
zurück.
Jahr, letzten Monat so rum waren da drauf. Ja, es waren wenige Frauen. Ein bisschen traurig bin ich, weil jetzt in diesem Monat nur eine einzige Autorin dabei ist und das ist auch nur eine Co-Autorin. Ansonsten sind es wirklich nur Männer. Ja, aber gut, das ist halt jetzt leider so. Kann man jetzt nicht erzwingen. Ich werde aber euch vermehrt auch in diesem Podcast Bücher von Frauen und mit starken Frauenfiguren. Also da muss ich auch sagen, dass jetzt die Stadt der 1000 Treppen, da ist wirklich eine ganz tolle Frauenfigur, Hauptcharakter mit drin. Also das ist wirklich empfehlenswert. Ja, nächsten Monat vielleicht dann mehr Frauen. Ich weiß es nicht. Und ich finde auch, dass es sehr gut funktioniert. Wir haben ja uns entschieden, auf unserer Kontaktseite auch bekannt zu geben, dass jeder Vorschläge an die Jury schicken kann. Und das wird auch fleißig genutzt. Und ich habe auch schon selber den einen oder anderen Autoren Rückmeldung gegeben, wo ich das Buch auch lesen möchte. Ich weiß auch von anderen, die das gemacht haben.
Habe ich auch
Genau,
schon
ja,
gemacht,
also
ja.
das funktioniert auch ganz gut. Jetzt in dieser Liste ist davon nichts dabei, aber das bedeutet nicht, dass das jetzt nicht in den kommenden Monaten noch passieren wird, ne? Also da kann sich noch einiges tun und jeder darf da gerne im Hinblick auch auf unsere Richtlinien, also keine Anthologien innerhalb von den letzten 12 Monaten erschienen, kann jeder da ein Buch vorschlagen, gerne auch Self-Publisher, gerne Indie-Autoren. Wir haben da ansonsten keine Beschränkungen. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass das auch wirklich genutzt wird und positiv aufgenommen wird.
Genau. Und am besten nicht zu knapp. Also wenn sie jetzt hat für die nächste Liste ein Buch, das im Dezember letzten Jahres rausgekommen ist, dann wird es halt
Ja.
schon eng für uns,
Ja.
die es lesen sollen.
Und mir persönlich ist es auch lieber, wenn ich nicht in der E-Mail direkt auch schon das E-Book habe. Das kam leider auch vor und das muss ich tatsächlich nicht haben. Das ist eher so ein bisschen, da bin ich dann eher abgeschreckt. Also lieber nur eine Information per E-Mail. Und dann kann ich mir selber überlegen, interessiert mich das Buch und kann dann Rücksprache mit den Autoren halten, aber nicht jetzt da direkt Bücher zuschicken. Das will keiner von uns. Genau. Ich glaube, das hat auch ein Verlag jetzt neulich gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß ja immer noch nicht, ob das im Zusammenhang mit der Bestenliste war, aber es waren halt auffällig viele Jurymitglieder, die da von einem Verlag ein Buch bekommen haben. Und keine Ahnung, ob das jetzt damit zusammenhing oder nicht. Aber es ist einfach nicht so schön, weil es passt vielleicht auch einfach nicht jeweils zum Lesegeschmack dazu, ne? Und dann hat man da ein Buch und kann nichts damit anfangen. Auch.
Ja, man muss auch überlegen, jetzt sind wir natürlich hier Jurymitglieder und es ist jeder in der Literaturbranche irgendwo unterwegs, selbst wenn ich nur als Webseitenersteller unterwegs bin. Und es dreht sich ja irgendwann. Wenn ich mir vorstelle, als ich am Anfang vor 15 Jahren mit Hysterica angefangen habe, da habe ich mich natürlich tierisch gefreut, als das erste Buch per Post reinkam, einfach mal so von einem Verlag. Aber dann irgendwann wird es einem einfach zu viel, weil die haben lange Zeit, sind die so vorgegangen und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe gesagt, Leute, lasst es, ich melde mich. Weil ich sehe es auch als unnützes Geld und Ressourcen, wenn da einfach was kommt, das dann bei mir nur irgendwo im Regal liegt, weil ich schlichtweg nicht dazukomme. Ich habe dadurch zwar angefangen, bei uns die örtliche Gemeindebibliothek noch zu beglücken, weil die kriegen die Sachen von mir gespendet. Und somit bekommt jedes Buch auch noch eine weitere Nutzung. Kleine Autoren können sich dadurch auch ein bisschen bekannt machen im kleinen Rahmen. Also sie verstauben bei mir nicht mehr die Bücher. Aber nichtsdestotrotz fordere ich ja so schon genug Bücher an, dass die sich freuen und ich muss dann nicht noch zusätzlich einfach so zum Spaß kriegen. Wenn ich mir vorstelle, was ich an Krimis kriege und habe ich gesagt, Leute, ich lese Krimis eigentlich eher nicht. Es kommt selten vor. Dann brauche ich auch keine 50 Krimis im Monat, die da einfach ohne Voranmeldung kommen. Und deswegen, es ist auch für die Leser immer wichtig. Ich glaube, dass wir alle da weit drüber hinaus sind, als dass wir uns noch mit Büchern irgendwo bestechen lassen. So, jetzt hat hier schick mir dieses Buch, ich habe 15 € gespart und dafür nominiere ich dich auch für die Fantastikbestenliste. Und das macht, glaube ich, keiner bei uns.
Also ist das immer auch einfach professionell genug dafür. Ich kriege auch alle paar Monate bekomme ich ein großes Paket von einem Verlag, Krimis. Und ich habe dem Verlag schon so oft Bescheid gegeben, bitte nicht. Und ich unermüdlich, unermüdlich schicken die mir ihre Bücher. Ich weiß mir aber auch nicht zu helfen. Die kommen aber tatsächlich auch jetzt mittlerweile in unseren öffentlichen Bücherschrank, dass sich da noch Leute drüber freuen. Aber es ist einfach nicht zu schaffen. Und ich bin jetzt auch komplett sowieso auf E-Books umgestiegen, weil ich schlicht und einfach keinen Platz mehr habe. Diese ganzen Bücher bei mir zu horten. Ne? Und liest du E-Books? Oder bist du. Ja.
Ja, mache ich auch, ja. Nein, ich bin da auch gleich sofort drauf eingestiegen. Habe dabei aber festgestellt, die Haptik fehlt mir schon ein bisschen, obwohl ich jetzt schon jahrelang E-Books lese. Aber ich finde es trotzdem eine super Möglichkeit, um eben Platz zu sparen. Aber mittlerweile ist es mir egal, ob es ein Buch oder ein E-Book ist. Also E-Book ist zwar natürlich viel einfacher und ich habe aber das Gefühl immer noch, dass man oberflächlicher liest, wenn man auf dem Bildschirm liest. Aber es ist nur ein Gefühl, das kann ich nicht nachmessen. Ein Buch wirkt einfach immer noch besser. Aber ich hatte hier ein riesen, riesen Bücherregal, also Unmengen an Büchern. Meine Frau liest ja auch so gerne. Und wir überschneiden uns leider nur seltenst, weil sie ist eher die Krimi-Liebesromanleserin. Und dadurch haben wir Bücher ohne Ende gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht, weil eh immer neue kommen und immer neue kommen. Jetzt schenke ich die halt her. Und also ich wollte deswegen auch komplett auf E-Books mal umschwenken, was aber durch diese ganzen Rezensionsexemplare dann nicht hundertprozentig funktioniert. Und dann habe ich mir eben gedacht, also die Bücherei angeschrieben, ob die vielleicht wollen. Und ich darf dann auch ein bisschen Hysteriker-Werbung machen in dem Buch. Und dadurch hat das Ding dann noch einen guten Zweck und verstaubt nicht bei irgendeinem im Regal. Und das ist halt auch eine schöne Sache dann. Weil die machen damit, zum einen tun sie es in Verleih, weil meine Bücher natürlich sehr neu sind. Und zum anderen, nach einer gewissen Zeit verkaufen sie es dann an ihrem Büchereiflohmarkt. Und da werden dann wieder irgendwelche sozialen Sachen damit gemacht. Und das finde ich dann hat es einen
Ja,
geschlossenen Kreis
schöne Sache,
dahinter.
ja. Also mir ist es fast so ähnlich wie bei dir. Also mir ist es nicht ganz egal, ob Buch oder E-Book. Es gibt einfach Bücher, die brauche ich gedruckt. Und die sind halt auch teilweise so toll gestaltet, ne? Dass die als E-Book einfach gar nicht wirken. Als Beispiel zu nennen, eben hast du Nevernight als E-Book oder gedruckt?
Ah, ich als Buch gelesen,
Das
als
ist
Buch, ja.
natürlich wunderschön gestaltet auch, ne? Also ich finde, gerade bei sowas
Richtig, ja.
lohnt sich dann die gedruckte Ausgabe schon. Aber
Ja.
ansonsten ganz normal gestaltete Bücher, da würde ich auch immer das E-Book mittlerweile vorziehen. Genau.
Ja, man kriegt zu Büchern halt immer noch so einen anderen Bezug. Ich habe bei E-Books schon oft gemerkt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das Cover ausschaut, weil man das Cover genau einmal sieht und dann liest man das Buch durch und dann macht man zu. Und beim echten Buch sieht man das Cover immer, wenn man sich dem Buch widmet. Und das sind aber alles Kleinigkeiten. Das ist nur so, das ist halt einfach nur so eine Haptikgeschichte. Aber
Aber denkst du, in 20 Jahren lesen wir noch gedruckte Bücher?
Ich glaube ehrlich gesagt, nein.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch
Glaube ich
nicht.
nicht, nee.
Also vielleicht ausgewählte Werke, vielleicht schon, aber ich glaube, das wird in 20 Jahren sich erledigt haben, das Thema.
Ja, also mal, es wird natürlich noch alte Bibliotheken geben und solche Geschichten, ist klar, museumslastig, aber alles, was neu auf den Markt kommt, ich glaube auch, dass die für Fachbücher noch eine Lösung finden werden, weil da hätte ich, wenn ich jetzt was studieren müsste, hätte ich mit einem E-Book ein Problem, weil man ja in Fachbücher dann oft auch noch reinschreibt und Marker macht und alles Mögliche, aber ich wette, da finden sie auch irgendeine Lösung in den nächsten Jahren. Und dann fällt das Thema auch weg und dadurch glaube ich, wird das Buch sterben, wird es nicht, aber das gedruckte Buch wird dann fast
Wobei ich
sterben, ja.
ja, also ich muss sagen, ich habe ja zwei verschiedene E-Book-Reader, einmal ein Kindle und einen Tolino. Und ich finde, das
Ja, ich
funktioniert bei
auch.
beiden eigentlich ganz gut, dass man da markiert Und ich glaube, da kann man doch auch Notizen machen. Ne? Ist natürlich jetzt immer noch ein bisschen umständlicher, als wenn man da so ein Post-it reinklebt und irgendwie einen Zettel oder so. Aber ich glaube, so weit sind wir da gar nicht von entfernt mehr.
Ja, ist glaube ich auch. Ich glaube, jetzt es wird jetzt nur noch ein kleiner Schritt sein, bis man auch richtig auf Tablets und auf so E-Book-Readern dann einfach drauf schreiben kann, so richtig schreiben. Und dann wird sich da vieles erledigt haben, glaube ich, weil dann und zwar richtig quasi mit dem Stiftgefühl und nicht mit irgendwas so aufgesetztem. Und da sind wir halt noch am Anfang, aber das glaube ich kommt und dann wird es mit einer guten Suchfunktion, dann wird es glaube ich schon alles dann viel einfacher werden, ja. Ob es besser ist, weiß ich nicht, aber.
Jürgen, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das Buch auch nominiert oder gelesen hast. Ted Williams, Das Herz der verlorenen Dinge, ist aktuell auf Platz 10 bei uns in der Liste. Ich bin ja
Ja,
ein
ich
ganz,
hab's, ja.
ganz, ganz brennender, glühender Fan von Ted Williams. Kennst du ihn?
Ich kenne die Drachenbein.
Die
Thronsage.
Ostenart-Saga.
Ja, genau, die habe ich vor vielen, vielen Jahren habe ich die gelesen. Die habe ich, glaube ich, sogar noch hier, weil ich die auch noch nicht hergegeben habe. Und ich bin auch froh, dass er jetzt wieder damit angefangen hat. Habe auch das und die Hexen, also das, was du gerade
Das Herz
gesagt
der
hast, Moment.
verlorenen Dinge.
Das Herz der verlorenen Dinge, genau, danke. Und die Hexenholzkrone habe ich auch beide schon neben dem Bett liegen. Ich habe mich bloß noch nicht dran getraut. Ich bin auch überlegen, mit welchem ich anfange. Werde aber wahrscheinlich auch mit das Herz der verlorenen Dinge anfangen, weil es zwar später geschrieben worden ist, aber thematisch meines Wissens zwischen der Ostenart-Saga liegt und dann der Hexenholzkrone, so viel ich
Ich
weiß.
habe mich tatsächlich auch noch nicht dran getraut, weil ich verehre ihn so sehr und eigentlich wäre es mir ein tiefes inneres Bedürfnis, die ganze Ostenart-Saga nochmal vorher zu lesen. Aber das ist natürlich nicht zu schaffen, ne? Ich weiß aber, dass er normalerweise bei seinen Büchern auch immer so eine richtig gute Zusammenfassung schreibt und dass man da, wenn man die Vorgänger nicht kennt, dass man da auch nicht viel verpasst. Also natürlich verpasst man viel, weil die Bücher einfach sehr, sehr geil sind von ihm. Aber es fehlt einem nichts fürs Verständnis.
Hast du eigentlich diese Azalen-Sage von ihm auch
Natürlich.
gelesen?
Und es ist so fantastisch. Ja,
Und?
ich bin ein, ja,
Ja?
Ich liebe die Bücher. Also die werden ja auch sehr zwiespältig immer diskutiert. Ich liebe die sehr. Ich habe die während meines Informatikstudiums gelesen und da haben die natürlich perfekt gepasst. Wurden mir übrigens empfohlen von meinem damaligen Medieninformatikprofessor. Da war das, das ist ja auch schon ewig her. Und da war das Thema mit diesem Virtual Reality noch relativ neu. Und er hat das so
Aha.
hervorragend gemacht. Also ich liebe die sehr, die Bücher. Kann ich empfehlen. Und ich glaube, die haben jetzt auch noch ihre Gültigkeit. So rein.
Ja, ich habe mich immer nie hingetraut, weil sie so kontrovers diskutiert worden sind. Und dann dachte ich mir, weiß nicht, ob ich soll oder nicht.
Er baut halt mega komplexe Welten, ne? Also du hast da halt 12.000 verschiedene Handlungsstränge, ne? Und dann baut dir afrikanische Mythologie noch mit ein und also griechische Mythologie und Schnickelfritz. Also das sind keine einfachen Bücher. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dir die gefallen. Also ich fand sie sehr gut.
Ja, mal gucken, man hatte nichts zu lesen, ja.
Du hast vorhin auch erwähnt, also ich habe ja das Gefühl, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben, weil ich liebe auch Stephen King. Und was ist denn dein absoluter Lieblings-King? Kannst du da so aus dem Handgelenk einen Tipp schütteln? Darfst auch drei nennen. Richard Bachmann
Das
zählt
ist eigentlich
auch.
schwer zu sagen. Was?
Richard Bachmann zählt auch.
Richard Bachmann sieht auch. Nein, ich glaube, ich bleibe da. Es ist eigentlich gar nicht so leicht beim Stephen King. Ich würde aber ganz oben würde ich es hinstellen, weil ich das Buch, glaube ich, schon 10-mal gelesen habe und immer wieder lesen könnte. Und habe dann, ich glaube, erst vor 4 Jahren festgestellt, dass es eine ungekürzte Fassung gibt. Habe es dann natürlich gleich gelesen. Und das ist eigentlich, Stephen King ist so mein Anfang gewesen. Also jetzt mal von diesen ganzen Jugendbüchern wie Moby Dick und Schatzinsel und was es alles damals gab. Als der groß geworden ist hier in Deutschland, es gab ja damals noch kein Internet, man hat es in der Schule gelernt, da wurde mir immer gesagt, ich soll unbedingt Es lesen. Und wenn aber die Leute alle sagen, ich soll das lesen, dann habe ich mir gedacht, nee, dann lese ich es wegen am Fleiß nicht, weil das kann mir dann gar nicht gefallen, wenn es allen gefällt. Und bin dann in die Bücherei damals gegangen und habe Shining ausgeliehen. Und Shining hat mich auch total geflasht und dann habe ich halt alles gelesen, was der immer rausgebracht hat. Und es ist mittlerweile ja querbeet, was er alles an Literatur gemacht hat. Aber ich muss sagen, ich finde diese ganz alten Sachen wahrscheinlich, aber weil ich da noch jugendlicher war und die mich dann dadurch am meisten geprägt haben, immer noch am besten. Und das sind dann einfach Es natürlich. Shining finde ich außerordentlich gut. The Green Mile, klasse, inklusive dem Film sogar. Und Friedhof der Kuscheltiere und Salem's Lot. Bei Salem's Lot, da bin ich total erschrocken, als mal bei mir die Zimmer die Tür aufging, weil ich so gefesselt war, wie die zum Vampir die Treppen runtergegangen sind. Das hat er so klasse erzählt, obwohl da nichts passiert ist in dieser Szene. Aber es war einfach abgrundtief spannend und seitdem folge ich diesem Typen.
Naja, also ich mag den ja, wie gesagt, auch. Also bei Es schließe ich mich dir komplett an. Das ist auch so auf Platz 1 bei mir. Und dann streiten sich Platz 2, würde ich Das Mädchen nennen und Todesmarsch. Das sind so eher dünnere Bücher. Aber ich war damals von Das Mädchen so dermaßen fasziniert und auch von Todesmarsch. Ne? Also das sind ja eigentlich zwei recht langweilige Bücher von ihm, weil da passiert ja nicht so viel. Ne? Also in Todesmarsch, da laufen die ja nur in der Gegend rum. Und bei Das Mädchen im Endeffekt ähnlich. Also das Mädchen, das irrt halt durch den Wald. Und das ist aber für mich so diese, was für mich King auch ganz hervorragend macht, ist dieses Innenleben von Menschen in Extremsituationen. Na, was geht da in denen vor? Also, ich bin nachher, und das sind auch die beiden Bücher, die habe ich vor Jahrtausenden gelesen. Und da kann ich mich trotzdem noch so dermaßen gut dran erinnern, weil die mich einfach so geflasht haben damals. Ne?
Ja.
Genau.
Das ist halt das, ja. Und da, ich vergesse jetzt auch alle möglichen Bücher, aber da von dem habe ich vor allem, was in der Jugendzeit gelesen worden ist, das vergesse ich alles nicht
Ja,
mehr. Das ist ganz witzig, ja.
stimmt. Gut, Jürgen, ich glaube, wir sind heute eigentlich ziemlich durch. Oder
Okay.
hast du noch eine Botschaft an die
Nee,
Menschheit?
ich finde. Ich kann der Menschheit nur raten, dass sie weiterhin auf die Fantastik-Bestenliste schauen und die aber gleichzeitig nicht zu ernst nehmen. Es ist einfach eine Liste, die mit viel Liebe gemacht wird, braucht man nicht reden. Eine, über die sich jeder Gedanken macht, der daran beteiligt ist. Aber man sollte bei den kontroversen Diskussionen vielleicht auch ab und zu mal die Kirche im Dorf lassen, weil man es natürlich nicht jedem recht machen kann auf dem Planeten.
Also ich finde schon, dass ihr alle diese Fantastik-Bestenliste total ernst nehmen solltet. Ihr müsst eigentlich gar keine anderen Bücher mehr lesen, außer diese Bücher, die wir euch empfehlen. Alles andere, ich meine, wer kann schon mehr als 10 Bücher im Monat lesen? Das ist doch perfekt, ne? Manchmal doppelt sich's dann für die Wenigleser, die schaffen dann
Ja,
vielleicht
genau.
nur 8 Bücher im Monat oder so. Ne? Ich finde schon, dass man diese Fantastik-Bestenliste, mehr braucht es eigentlich nicht. Genau, das war
Ja,
doch
das sowieso, genau.
ein schönes Abschlusswort.
Genau.
Jürgen, ich danke dir und ich wünsche dir einen super schönen Restsonntag heute noch und euch allen, die ihr hier zuhört, ebenfalls noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.
Ebenfalls, ja. Vielen Dank.